Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder mal hier sein kann. Ich war ja, glaube ich, das letzte Mal einfach als Besucher wieder mal hier. Und sicherlich wird manches, was ich hier erzähle, ein Stück weit Wiederholung sein. Diejenigen, die mich durch den Gebetsbrief oder uns durch den Gebetsbrief so mitverfolgen und für uns beten, die haben ja doch einiges auch an Informationen. Wir sind jetzt knapp über 7 Jahre hier im Ländle und ich habe deswegen noch mal ein bisschen ausgeholt. Und für diejenigen, die nicht wissen, was wir tun, also wir sind vor 7 Jahren aus der Türkei hierher gekommen und mein Hauptschwerpunkt ist Arbeit unter Migranten, Flüchtlingen und dergleichen. Also für mich sind die Menschen aus anderen Ländern einfach sehr wichtig, weil sie in ihrer Sprache die Botschaft brauchen. Ja, also hier ist ein Bild. Ihr könnt die Simone Rick und ein Tobias heißt er, ne? Noch erkennen. So sah ich damals aus. Und so sahen wir 2017 aus bis heute. Und so sah das dann aus, als wir ankamen. Warum erzähle ich das nochmal? Weil ich muss ehrlich sagen, Gott hat allein in unserem Ankommen schon ganz viele Wunder getan. Allein, dass wir ganz klar waren, dass wir gerne nicht irgendwie nach Essen oder meine eigentliche Heimat, sondern hier nach Vorarlberg wieder zurückgehen möchten. Ich bin ja in den 90ern 6 Jahre schon hier gewesen und es tat uns echt gut, viele von euch wiederzusehen und einfach auch hier den Dienst, den ich ja damals auch schon getan habe, wieder auszuführen. Und meine Frau war eigentlich auch mit ausschlaggebend, dass wir hierher kamen. Aber wie gesagt, es ist manches sehr schön. Unsere Michelle hat dann leider eine echte Lebenskrise gehabt, hat immens viel abgenommen, Essstörungen gehabt. Und das war für uns nicht einfach. Meine Frau hat aber Gott sei Dank schon einen Monat nachdem wir hier ankamen, eine Arbeit gefunden. Ihr müsst euch vorstellen, wir mussten in der Türkei, brauchten wir nur ein Drittel von dem, auch an Finanzen, weil die Türkei ja sehr günstig ist. Und dann kamen wir her. Österreich ist sowieso noch ein Tick teurer als Deutschland. Und Gott hat dann innerhalb kurzer Zeit wirklich uns auch die Finanzen geschenkt. Und ihr seid ja über all die Jahre auch ein wichtiger Teil gewesen und habt uns auch immer wieder unterstützt. Vielen Dank hier an der Stelle. Florian, von Florian auch kurz zu erzählen, er ist jetzt 13. Er hat sich eigentlich sehr gut integriert und auch meine Frau und wir fühlen uns sehr wohl. Im Moment ist Michelle mit ihrem frisch gebackenen Ehemann hier und die beiden, merke ich auch, tendieren wieder stärker, hier zurückzukommen, weil Michelle hat nächstes Jahr ihr Studium zu Ende und die beiden planen irgendwie Richtung Österreich zu kommen. Das ist hier so ein Überblick, damit ihr mal einen Eindruck kriegt von Vorarlberg. Also das sind Zahlen, die nicht vielleicht ganz hundertprozentig stimmen. Und aber zumindest es gibt doch viele, die in ihrer Sprache einfach die Botschaft brauchen. Ich habe jetzt kürzlich mit einem Ehepaar wieder Kontakt gehabt, Ungarische, die schon lange hier sind. Die Frau, die arbeitet bei McDonald's schon länger, aber ihr Deutsch ist noch recht schlecht. Und denen jetzt zum Beispiel eine deutsche Bibel in die Hand zu drücken oder deutsche Literatur ist echt schwierig. Und das geht ja denjenigen, die als Flüchtlinge hier sind, noch schlechter. Bei denen ist noch schwieriger. Und von daher ist es wichtig, dass man die Leute auch ein Stück weit da abholt, wo sie herkommen, kulturell, aber auch sprachlich. Das sind so die Länder, mit denen wir oder mit denen wir im Kontakt sind. Also ich hauptsächlich, interessanterweise meine Frau auch teilweise. Das erkläre ich später. Genau, wir haben hier geht immer automatisch geht das weg. Wir haben als Orientierung M in über 100 Sprachen christliche Literatur und Bibeln. Das ist so ein Team-Meeting was wir immer wieder mal haben, so über Zoom, aber auch vor Ort. Und ich habe hier mal so ein paar Schwerpunkte rausgeschrieben von von der Woche, die ich so habe, so wöchentlich, das ist teilweise ein bisschen, also es kommt schon mal vor, dass Dinge variieren, aber die tägliche Stille, die Beziehung mit Gott, Predigtvorbereitung oder überhaupt grundsätzlich Gottes Wort lesen, Gemeinschaft mit Christen. Dann habe ich neuerdings montags einen Deutschunterricht angefangen. Ich hatte einige aus Bregenz, Kurden, die im Raum Bregenz sind, und denen habe ich angeboten, sie könnten gerne bei uns in der Gemeinde zusammenkommen und ich würde denen dort Unterricht geben. Mittlerweile habe ich sogar noch ein Angebot auch hier vom Kulturverein der Kurden in Götzis bekommen, dass ich wöchentlich einmal dort auf einfacher Ebene A1 oder darunter sogar noch Deutschunterricht geben kann. Warum tue ich das? Weil erstens ist das ein wertvoller Kontakt, überhaupt mit den Leuten in Berührung zu kommen. Also über die Sprache. Ich kann ja Türkisch, das ist sehr hilfreich. Aber einfach auch auf diese Weise ihnen etwas Gutes zu tun und sie auch für das Evangelium offen zu machen. Die Selin, die hat ja damals diese Arbeit vor 7 Jahren begonnen, in Lustenau, eine kleine Kinderbetreuung, wo sie mit ganz vielen Migrantenkindern in Berührung kommt und auch deren Eltern. Und das ist eine christliche Arbeit der Adventisten, aber ich finde, die sind sehr aktiv, den Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben, und ist sehr hilfreich. Dann dienstags zum Beispiel, also wir haben Gebetstreffen, Gebetsgruppen. Es gibt täglich die Möglichkeit, über Zoom bei Orientierung M am Gebet teilzunehmen. Und dann gibt es ja das 30-Tage-Gebet während des Ramadan. Und ja, auch das monatliche Treffen, wo wir dann intensiven Austausch haben als aktive Mitarbeiter. Wochentags Behördengänge, Vermittlungen, Besuche, Seelsorge und dergleichen. Ich gehe jetzt nicht in die Details ein, ihr könnt das ungefähr. Ihr seht da so ein paar Sachen wie BFA, Bundesamt für Asyl, Landeskrankenhaus, IFS und so weiter. Dann haben wir mittwochs das Gebet auch in der FEG, wo ich verantwortlich bin. Eine sehr konstante Gruppe, wo wir sehr dankbar für sind. Die Kinderstunde in Bregenz, die schon seit Jahrzehnten eigentlich besteht in diesem sozialen Brennpunkt. Und da möchte ich noch Osman hervorheben. Ich habe immer wieder von ihm geschrieben. Er ist vor 3,5, 4 Jahren an Krebs erkrankt, gerade mal so 10 Jahre gewesen und ist. Nach langem Kontakt haben wir immer wieder, also ich habe immer wieder versucht, mit der Familie im Kontakt zu bleiben, und er ist zwischendurch auch wieder mal in die Kinderstunde gekommen. Er ist einer der türkischen Kinder gewesen, der gerne gekommen ist und nie gestört hat, immer sich gefreut hat, dabei zu sein, und er ist jetzt vor ein paar Wochen verstorben an Krebs. Und es ist aber trotzdem insofern gut gewesen, dass wir all die Zeit über im Kontakt waren und ich den Eltern einfach auch signalisieren konnte, wir stehen hinter euch und beten für euch. Dann nochmal wochentags Kontaktpflege, auch zu Unterstützern, Arbeit im Büro, Mails und so weiter, Kontakte zu Gemeinden, Infobriefe. Und da fällt halt auch viel Administratives während der Woche an. Dann am Donnerstag das Sprachencafé, wo ich auch schon seit 2017 dabei bin. Früher waren einige von der EMK dabei, weil sie irgendwie im Raum Hohenems gewohnt haben. Aber es ist ein städtisches Café, das ist nicht christlich, eher sozial und kommunistisch geprägt. Und ich darf dort sein, darf eben da auch Leute treffen, mit denen ich sonst wahrscheinlich nie in Kontakt käme, und auch viele Flüchtlinge, die ich kennenlerne, auf privater Basis, dann auch mit ihnen den Kontakt weiterpflegen kann. Dann gibt es den städtischen Flüchtlingstag, ich bin im Regionalradio und in anderen Dingen auch immer wieder aktiv gewesen. Ja, und natürlich wichtig ist, ich bin über 20 Jahre in der Türkei gewesen, den Kontakt zur Türkei nicht zu verlieren. Und ihr wisst von dem Erdbeben, was vor knapp 1,5 Jahren dort war und wo die Christen auch sehr aktiv waren, da die Roten Punkte ist das Erdbebenzentrum gewesen. Da ist ja immer noch viel Not. Und dann auch die Christen in der Türkei, wie leben sie? Haben sie immer noch Freiheit? Hier seht ihr rechts den Schwager und die Schwägerin. Die Schwägerin ist vor 2 Jahren etwa an AHS, heißt es, glaube ich, ne? An einer Immunkrankheit erkrankt und ist jetzt bettlägerig, ist noch sehr jung, die haben einen 2-jährigen Sohn und das hat uns natürlich als Familie sehr betroffen gemacht. Zudem kam auch noch, dass also die Zwillingsschwester von meiner Frau und der Schwager Mustafa nach über 25 Jahren sich scheiden haben lassen. Das sind Dinge, die einem natürlich, ob man will oder nicht, auch bewegen. Dann freitags, da seht ihr übrigens ein Hilmrad mit Maske. Wir haben jetzt vor 2 Wochen, ne, haben wir das Sommerfest gehabt. Das ist kein aktuelles Foto, aber so sah das ungefähr aus wie hier rechts. Und der Zephyr Dam ist ein Werk, der früher sehr aktiv war und viel Jugendarbeit gemacht hat im Ländler. Aber seitdem ich da bin, konnte ich immer nur mit Einzelnen in Kontakt treten. Aber ich bin sehr dankbar darüber. Es gibt auch einen festen Stamm von meist Flüchtlingen, die regelmäßig kommen. Mehmet zum Beispiel, der jetzt auch wieder da war, mehrmals und auch Freunde mitgebracht hat, mit dem ich immer auch noch im regelmäßigen Kontakt bin, der ist damals über ja, ein Jahr lang bestimmt immer von Hohenweiler nach Bludenz gekommen und war dabei. Und so kann man doch immer wieder auch Impulse weitergeben und auch Kontakt pflegen. Ja, ich habe ihn eher so hier, Menschen wie du und ich. Ihr habt ihn ja kennengelernt, mehr oder weniger. Betet für ihn. Er hat im Moment einen ziemlichen Durchhänger, weil er jetzt schon längere Zeit auch arbeitslos ist. Aber Hilbert sagt mir schon, dass er am Wochenende wieder jobbt. Also er ist sehr willig, auch was zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr Christian Al-Masud kennt. Er ist sehr aktiv als Christ im Internet. Wenn ihr den Namen eingebt, Christian Al-Masud, er ist Sohn einer syrischen Familie. Sein Vater kam damals zum Glauben. Er spricht super Deutsch mittlerweile. Ich denke, er ist hier groß geworden, mehr oder weniger. Aber auch immerhin als Flüchtlingsfamilie hier in Deutschland. Und der ist mittlerweile sehr bekannt unter den Jugendlichen hauptsächlich. Seine Botschaft ist sehr klar und Christus zentriert. Also man merkt, Gott benutzt auch solche Menschen und darüber freuen wir uns. Dann samstags noch letzte Vorbereitung für sonntags über regionale Teamtreffen, Konferenzen. Wir hatten erst vor kurzem eine Mitarbeiterkonferenz in Hessen. Und dann mit dem BEG bin ich ja auch im regelmäßigen Kontakt, weil ich hier in Österreich offiziell über den BEG angestellt bin. Ja, und schließlich sonntags aktive Teilnahme durch die Leitung, durch Predigten und natürlich auch Gästebetreuung, wenn irgendwelche ausländischen Gäste da sind oder auch immer wieder die Möglichkeit nutze, Leute einzuladen. Wenn die alle gekommen wären, die ich aktiv immer wieder bewusst auch zum Gottesdienst eingeladen habe, dann wären wir eine Megagemeinde fast. Okay, ich möchte hier an der Stelle auch Danke sagen für eure Gebete, für eure Gaben, die ihr doch regelmäßig auch uns immer wieder weiterleitet. Gut, jetzt kommt, glaube ich, noch ein Lied und dann werde ich mit der Predigt.
Gut, wir haben ein Lied ohne Text, Englisch. Das heißt übersetzt, wenn ich unten bin im Keller niedergedrückt, dann hebst du mich hoch. Ich kann auf deinen Schultern stehen. Du hebst mich hoch. Ich bin stark, wenn ich auf deinen Schultern stehe. You raise me up.
When I am down and all my soul is so weary, my troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can. When I am down and all my soul is weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to rock on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be.
Ja, das ist ein sehr schönes Lied von Tush Groban. Hat mir immer sehr gut gefallen. Vielen Dank. Ich habe leider etwas gemacht. Ich hatte jetzt noch ein paar Bilder, eigentlich auf dem Stick für die Predigt, aber sind nicht draufgekommen. Ich habe leider da einen Fehler gemacht, also von daher müsst ihr ohne Bilder lieb nehmen jetzt. Ja, ich möchte noch was sagen zu der Arbeit. Also ich habe vor längerer Zeit diesen Spruch, den Paulus gekriegt hatte im Traum, komm herüber und hilf uns, bekommen. Und zwar wünsche ich mir eigentlich sehr, dass Leute kommen und diese Arbeit unterstützen. Teilweise tun es ja hier und da einige von euch und das ist sehr hilfreich, aber ich würde gerne wieder mal sowas koordinieren. Ich merke, das läuft nicht so richtig im Ländle, aber es wäre schon wichtig, dass man verstärkt vielleicht hier und da so eine Arbeit zusammen macht. Auch füreinander betet und so. Vielleicht könnt ihr ja mal überlegen, wenn euch das ein Herzensanliegen ist. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, zum Beispiel einfaches Deutsch in so einer Gruppe weiterzugeben von 4, 5 Leuten. Ist gar nicht so schwer, der, die, das, dem, dessen, die und so weiter. Außerdem lernt er dann noch ein bisschen Deutsch, warum wir so reden. Okay, der Stein, an dem sich alles entscheidet, ist mein Thema. Der Stein oder der Fels, an dem sich alles entscheidet. Felsen, Hügel, Berge. In Vorarlberg wird man überall damit konfrontiert. Und ob man jetzt auf dem Fender steht oder auf dem Karren oder auch nur eine halbe Stunde Fußweg von uns entfernt, oben bei der Ruine in Hohenems, man hat eine fantastische Aussicht. Man schaut ins Tal hinein und das ist faszinierend, diese ganze Berg-Tal-Landschaft zu genießen. Und ich bin ja eigentlich eher Flachländler. Ich bin sehr lange, ich komme ursprünglich aus Essen, ist ja mehr oder weniger schon eine Großstadt. Und dann nach Izmir gezogen, Millionenstadt, 4, 5 Millionen Einwohner. Und wir haben sogar die letzten Jahre, bevor wir rüberkamen, 6 Jahre direkt am Meer gewohnt. Das hat natürlich auch seinen Reiz. Und bevor wir hierher kamen, hat uns natürlich der Bodensee auch fasziniert. Und ich habe gedacht, ja, am Bodensee zu wohnen, ist einfach sehr schön. Hilbert und die Conny, die hatten ja das Vorrecht, da zu wohnen, aber die haben auch ihre Nachteile gehabt, habe ich im Nachhinein mitgekriegt. Aber früher waren die Alpen von Blue Dance waren für mich irgendwie erschlagen. Habe ich gedacht, boah, wer kann denn hier leben? Aber mittlerweile, ich bin ja wöchentlich drüben, fasziniert mich das und ich sehe einfach auch die Größe Gottes in all der Natur. Und bin auch gerne, ganz besonders gerne in Hohenems, weil wenn man so von der Autobahn kommt, auf diese Felsmassive schaut, einfach schön. Mein erster Punkt, Gott ist ein sicherer Felsen und eine Burg. Wir lesen die bekannten Verse im Psalm 121. Ich blicke hinauf zu den Bergen, woher kommt Hilfe für mich? Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Er wird nicht zulassen, dass du fällst. Er gibt immer auf dich Acht. Nein, der Beschützer Israel schläft und schlummert nicht. Die Pilger oder die Wanderer, die nach einem langen Weg endlich zum Tempelberg Zion in Jerusalem kamen, wussten, dass Gottes Gegenwart dort besonders zu erleben war. Es war im Alten Testament gang und gäbe, dass man nach Jerusalem pilgerte, wo Gottes Gegenwart sich manifestiert hatte. Das ist später durch Jesus anders geworden. Aber auch die Betonung des Schöpfers Himmels und der Erde, die wir hier lesen, geht weit über diesen besonderen Ort Zion hinaus. Felsen, Bergmassive sind immer auch ein Zeichen des Schutzes gewesen. Wie viele Fürstentümer sind schwer erreichbar auf Berge gebaut worden. Massive Felsen und Burgen waren ein Zeichen der Sicherheit und Geborgenheit. Bei dir, Jahwe, bin ich geborgen, lesen wir im Psalm 71. Bei dir bin ich geborgen, da werde ich niemals enttäuscht. In deiner Gegenwart rette mich und reiß mich heraus. Leih mir dein Ohr und hilf mir. Sei mir ein schützender Fels, die rettende Burg, zu der ich immer kommen kann. Du hast doch befohlen, mich zu befreien. Du bist mein Fels und meine Burg. Rette mich aus der Gewalt der Gottlosen, mein Gott. Übrigens fällt mir immer wieder auf, irgendwie möchten wir ja gerne von Schwierigkeiten bewahrt bleiben. Und das ist ja auch schön, wenn es uns gut geht. Und uns geht's ja letztlich gut, alles in allem. Ich muss ehrlich sagen, wir haben so viel Gutes, wir hätten eigentlich keinen Grund zu klagen. Auch wenn ich zum Beispiel regelmäßig mit Rückenschmerzen, gerade beim Liegen, teilweise verschwitzt aufwache. Trotzdem, ich stehe morgens auf, habe meinen Kaffee und bin in einer geschützten Umgebung und so weiter. Also wir merken aber trotz allem, dass auch der Psalmbeter und in der Schrift grundsätzlich Menschen immer wieder mit Not konfrontiert waren. Und dadurch können wir ja zu Gott kommen. Er ist der Fels, er ist die Burg. Und Martin Luther hat es ja in seinem bekannten Lied, eine feste Burg ist unser Gott, so zusammengefasst. Ich habe es ein bisschen eingedeutscht. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffe. Er hilft und befreit aus aller Not, die uns jetzt betroffen hat. Der alte böse Feind, Satan, mit Ernst er es jetzt meint, große Macht und viel List, seine grausame Rüstung ist. Auf Erden ist keiner wie er. Ist nicht seinesgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind doch bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christus, der Herr Zebor, der Herr der Herrscher und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Das hat ein Kämpfer geschrieben, der viel Anfechtung erlitten hat und auch viel erreicht hat. Sicherlich hat der Mann das falsch gemacht, aber er hat doch diese innige Beziehung zu Gott auch in diesem Lied zu Wort gebracht. Zweitens, Gottes Wort hören und danach leben ist ein sicheres Fundament. Gott ist ein sicherer Felsen und eine Burg. Erstens, Gottes Wort hören und danach leben ist ein sicheres Fundament. Wenn ich am Felsen denke, kommen mir auch zwei Bauunternehmer in den Sinn. Einer von ihnen ist Bob der Baumeister. Nein, natürlich nicht. Aber er ist Beispiel für Obama gewesen, der gesagt hat, yes, we can. Und Merkel hat das ja dann auch aufgegriffen und hat gesagt, ja, wir schaffen es. Eigentlich kommt der Spruch von Bob, dem Baumeister. Jesus erzählt von einem Mann, der wirklich nachahmenswert ist. Und zwar in Vers 24 in Matthäus 7 lesen wir, darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört und sie befolgt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Und dann gibt's auch den anderen, der nicht ein Beispiel ist, doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzte. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an das Haus, an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Wir kennen die Geschichte seit unserer Kindheit wahrscheinlich, also viele von euch. In Hohenems hat die Stadtverwaltung neben vielen anderen Gebäuden in den letzten Jahren, die privat gebaut werden, auch einen riesigen Krater von Baustelle für das neue Rathaus und die städtischen Büros graben lassen. Ist jetzt etwa anderthalb, zwei Jahre her, seitdem das anfing. Und ich habe gedacht, immens, was die da ausheben. Und so tief, da kann man fast meinen, die wollen da eine U-Bahn reinbauen. Aber ich habe es bewundert. Mittlerweile sind die Gebäude ja so weit stehen schon ganz gut. Und so die letzten Dinge werden gemacht. Und ich habe es aber bewundert, wie viel Wert sie auf das Fundament gelegt haben. Und so muss auch unser Alltag in der Beziehung zu Jesus und dem Umsetzen seines Wortes zum Fundament werden. Also er muss Fundament in unserem Leben werden. Wer meine Worte hört und sie befolgt, gleicht einem klugen Mann oder einer klugen Frau, die oder der sein Haus auf felsigen Grund baut. Gottes Wort hören und danach leben ist ein sicheres Fundament. Drittens. Jesus ist der Grund und Eckstein. Wir lesen in Markus 12, Vers 10 bis 12. Habt ihr denn nie die Stelle in der Schrift gelesen, der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden? Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder für uns. Der Eckstein ist ein behauener Stein, der zwei aneinanderstoßende Mauern eines Gebäudes verband oder verbindet. Die Situation, in der er das spricht, Jesus ist im Tempel in Jerusalem. Er wird von verschiedenen Schriftgelehrten und Pharisäern heuchlerisch hinterfragt und kritisiert. Darauf erzählt er ihnen seine eigene noch kommende Geschichte, als er vom verpachteten Weinberg und seinen Winzern erzählt. Sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, würden den Erben umbringen, aber Gott würde Rechenschaft von ihnen fordern. Jesus macht deutlich, dass er der verachtete Stein ist, der von den Fachleuten als wertlos weggelegt wurde. Unverhofft wird er, Jesus, schließlich der Grundstein für das Haus Gottes, seine Gemeinde weltweit werden. Jesus zitiert hier, wenn er vom Grundstein redet, zwei Verse aus Psalm 118. Jesus sagte den Gelehrten, ihr verachtet mich, verleugnet meine Vollmacht, aber Gott hat mich zum entscheidenden Eckstein, Grundstein gemacht. Dass diese Aussage den Leitern ein Dorn im Auge war, macht Vers 12 deutlich. Dort steht, daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass er sie mit diesem Gleichnis gemeint hatte. Weil sie aber das Volk fürchteten, ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. In Apostelgeschichte 4 sehen wir Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Jesus ist nach seiner Auferstehung bereits zum Himmel aufgefahren. Auf Pfingsten gab es eine große Hinwendung zu Jesus. An einem Tag geschieht das Wunder der Heilung eines Gelähmten vor dem Tempel. Die genervten Gelehrten, die entsetzten Gelehrten wollen wissen, warum sie immer noch von Jesus reden, der eigentlich doch totgeschwiegen werden sollte. Petrus und Johannes lassen sich nicht beirren. Mutig geben sie folgende Aussage. Nun, ihr sollt wissen, und das ganze Volk Israel auch, es geschah im Namen von Jesus, dem Messias von Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott wieder aus den Toten auferstehen ließ. Seinetwegen steht dieser Mann hier gesund vor euch. Ja, das ist der Stein, der von euch, den Fachleuten, verachtet wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. Und in Vers 12 wagen sie ganz klar eine Aussage zu sagen, ein Bekenntnis: In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden, durch ihn müssen sie gerettet werden. Nur im Namen Jesus Christus können wir gerettet werden. Bevor ich eine weitere Stelle zu diesem Thema lese, möchte ich kurz auf Petrus selber eingehen. Petrus, wisst ihr ja, hieß eigentlich Simon. Und eines Tages holt ihn Jesus heraus und sagt: Ich möchte dir den Namen Petrus geben, Stein oder Fels. Jesus fragt seine Nachfolger eines Tages: Für wen halten mich denn die Leute? Was denken sie über mich? Denn dann wollte er wissen: Und ihr? Fragt er weiter: Für wen haltet ihr mich? Also sie geben ihm einige Antworten und dann sagt er: Und ihr? Was denkt ihr über mich? Vers 16 in Matthäus, was hatte ich gesagt? Ich komme im Moment nicht drauf. Okay, Vers 16 steht folgendes: Du bist der Messias, erwiderte Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm: Wie glücklich bist du, Simon, Sohn des Jona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und keine Todesmacht oder die Pforten der Hölle können sie nicht vernichten. Wird sie jemals vernichten. Keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Matthäus 16 war es. Petrus war Sprecher und Leiter der Jünger von Jesus. Er bekam das Amt als Leiter der jungen Gemeinde, die explosionsartig zu Pfingsten gewachsen ist. 3000 Menschen kamen dazu und die Megagemeinde wuchs von Tag zu Tag. Nur weil Petrus auf dem Felsen Jesus steht, der sowohl Eckstein als auch Fundament sowie auch Baumeister ist, konnte Petrus ein Leiter seiner Gemeinde sein. Die Gemeinde ist nicht das Werk eines Menschen, sondern das teuer erkaufte Werk oder der Bau von Jesus Christus selber. Wir hatten jetzt als dritten Punkt, Moment, Jesus ist der Grund und Eckstein, und viertens und letztens: An Jesus, dem Grundstein, scheiden sich die Geister. An Jesus, dem Grundstein, scheiden sich die Geister. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 10, kommt zu dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Jesus ist der lebendige, lebenbringende Stein. Auch wenn Jesus und auch seine Nachfolger wie wir das ja von Open Doors ganz besonders, aber auch von der Märtyrerkirche und hier und da von anderen Missionswerken mitbekommen, millionenfach verfolgt und angefeindet werden, ist er doch kostbar für seine Kinder. Er, Jesus, ist kostbar für seine Kinder. Wir sollten Flagge zeigen und gehören ebenfalls als lebendige Steine in seinen Bau, der sich Kirche oder Gemeinde nennt. Vers 6 heißt es weiter, in Vers 6, darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion, in Jerusalem, einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, der wird nie beschämt. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm. Gerade für Menschen, die die Not als Ungläubige erlebt haben, die so ganz tief im Welt- und im Menschenleben drin waren, die in Bindungen gefangen waren, ist Jesus, wenn er sie befreit, ein kostbarer Edelstein geworden. Weil sie haben erlebt, was es bedeutet, als Menschen ohne Jesus zu leben, als Menschen ohne Gott zu leben und wie wertvoll das jetzige Leben als Christen ist. Und selbst du, wenn du schon lange als Christ lebst und vielleicht manches einerlei in deinem Leben ist, musst du doch darüber nachdenken, was wäre, wenn du Jesus im Leben nicht hättest. Wenn Gott dir nicht zur Seite stehen würde in all den Schwierigkeiten, wenn er dich nicht halten würde, wenn du wieder mal am Abgrund stehst und in Gefahr bist, in Sünde zu fallen. Kennst du Menschen, die sich daran stoßen, weil du deinen Glauben ernst nimmst? Hier und da können wir beißenden Spott bekommen, wenn wir uns gegen die Ehe für alle, gegen sexuelle Unmoral oder für die Ehrlichkeit und Fleiß im Beruf einsetzen. Es kommt nicht gut an, wenn wir nicht mitfeiern, wenn zu viel Alkohol oder Unmoral im Spiel ist. Gott, ja, Religion, okay, aber Jesus, Menschen werden sich an ihm stoßen. Ihn werden sie letztlich verachten, ihn lehnen sie ab. Wenn du noch nicht klar zu ihm Ja gesagt hast, das kann es ja geben, dass Menschen noch nicht lange in die Gemeinde kommen, wenn du noch nicht klar zu ihm Ja gesagt hast, dann nutze die Situation heute und gib dein Leben ihm hin. Ich lese gerade ein Buch von einem Leiter, von Campus für Christus. Da geht es um Jüngerschaft und er beschreibt in seinem Buch sehr stark, dass Menschen zwar irgendwie ziemlich lapidar oft zum Glauben kommen, aber der Tiefgang einfach fehlt. Wir oft den Menschen auch nicht genügend zeigen, wie Anfechtungen da sind, wie Schwierigkeiten da sind, wie sie ihren Mann, ihre Frau plötzlich stehen müssen im Leben als Christen. Gott sei Dank haben wir auch sehr viel Positives und so viel als Vorteil, wenn wir mit Jesus leben. Für uns als Gläubige außerdem, zieh dich nicht von deinem ungläubigen Nachbarn, von deinem ungläubigen Kollegen zurück. Sei ein guter Nächster dem, der dich braucht. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns als Steine, als Felsen, die in positiver Weise für Jesus da sind, die einfach unerschütterlich sind, von Gott gebrauchen lassen. Gott möge uns Kraft und Weisheit dazu geben. Amen.